Liebe Zuhörer im Internet, seien Sie mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Hier ist Ihr Fahrer Spiegel aus Mistelbach und Landerteier. Es ist Freitag und deswegen ein bisschen ein theologischer Freitag, weil die Ehe ein gar weltlich Ding ist. Das ist ein Satz von Martin Luther und ein ganz wichtiger Satz der evangelischen Kirchengeschichte. In der Tat ist es so, dass Luthers unendliche Unzufriedenheit mit der kirchlichen Praxis seiner Zeit darauf zurückgeht, dass er als Beichtvater unglaubliche Ehekatastrophen gehört hat. Und zwar waren diese Ehekatastrophen dadurch bedingt, dass man einen Ablass kaufen konnte und damit seine Frau vor die Tür setzen. Das war eine sehr, sehr übliche Praxis, dass man damit eine Ehescheidung erzwungen hat, vor allen Dingen bei Ehen, die kinderlos geblieben sind. Das war damals immer die Frau schuld. Und hier hat sich für Luther in der Tiefe gezeigt, was das für ein Wahnsinn ist, dass man Leuten einen Zettel verkauft, wo schlussendlich auch für das breitere Volk zumindest rausgekommen ist. Jetzt kann ich in einem entsprechend dem Kaufpreis dieses Ablasszettels sehr, sehr hohen Maße sündigen. Es sind also hier vor allen Dingen kinderlos gebliebene Ehen auf den kalten Weg geschieden worden. Das bedeutete, die Frau ist einfach ausgekaut worden und ist entweder Bettlerin oder Nutte geworden. Das war einer jener Punkte, die Luther nicht ertragen hat. Nun, es gehört zu den ganz, ganz ersten Dingen evangelischer Tradition, dass getraut wird, und zwar vor der Kirche. Vor der Kirche wird getraut. Danach geht man in die Kirche hinein und hält dort einen Segensgottesdienst. Die Trauung selbst hat vor dem Kirchentor stattgefunden, weil vor dem Kirchentor der Kirchplatz war, respektive der Dorfplatz, der Stadtplatz. Und alle, die vorbeigegangen sind, haben es gesehen. Ah, die zwei sind jetzt verheiratet. Das war der Sinn der Sache in einer Zeit, in der es noch keine Standesämter gibt. Das heißt, es ist eine gute evangelische Tradition, festzuhalten, wer kehrt zusammen. Zunächst einmal aus ganz rein weltlichen Gründen. Dann kann keiner mehr sagen, wie es früher vor der Reformation ganz massiv üblich war, diese Geheimehen, von denen keiner wo es gewusst hat, da waren nur der Priester und die zwei Leute dabei, nicht einmal Trauzeugen, die irgendwo in einem geheimen Buch verzeichnet wurden, das aber niemals der Öffentlichkeit präsentiert wurde. Waren die jetzt verheiratet, waren die nicht verheiratet, gibt es jetzt hier irgendwelche Ansprüche? In der Tat versteht Luther und auch die Reformation die Ehe zunächst einmal als eine Geschichte, die einfach rechtlich zu regeln ist. Und zwar aus dem einfachen Grund, sie kann scheitern. Gibt natürlich auch bei nicht gescheiterten Ehen sehr viele rechtliche Fragen. Zwei sind ganz bekannt, in guten wie in bösen Tagen, bis das Tod uns scheidet. Daraus kommt in ganz Europa, also das ist dieser christliche Bereich, das ist im islamischen Bereich und anderen religiösen Bereichen völlig anders, die sogenannte gegenseitige Beistandspflicht. Es war eben bis gerade eben mal völlig unmöglich, sich von einem schwerkranken, chronischen Menschen scheiden zu lassen. Das ist einfach nicht gegangen. Ist heutzutage auch schon anders geworden. Ja, jetzt haben wir heute in allen österreichischen Tageszeitungen Berichte darüber, dass es irgendeinen riesigen Juristen-Richterkongress gegeben hat, wo so grundsätzliche Richtlinien gelegt werden der Weiterentwicklung des österreichischen Rechtes. Deutschland ist es nebenbei bemerkt dasselbe, gibt es auch immer so Sachen, was müssen wir regeln. Und da gibt es jetzt einen ganz spannenden Punkt. Man will jetzt die Lebensgemeinschaften regeln oder will man es doch nicht. Auf jeden Fall sind sie ein Problem. Sind sie ein Problem? Naja, die Fragestellung ist die, es gibt keinen öffentlichen Akt, in dem festgehalten wird, die zwei kehren zusammen. Also diese Trauung vor dem Kirchentor, später abgelöst durch die Eintragung im Standesamt mit öffentlichem Aushang, das sogenannte Aufgebot, wo ausgehängt wird, drei Wochen lang die zwei wollen heiraten, wo auch jemand einen Einspruch erheben kann, aus was weiß ich welchen Gründen halt. Also eigentlich gibt es nur einen Grund, nämlich zu sagen, hey, ich bin schon mit diesem Menschen verheiratet. Das schafft eine rechtliche Klarheit. Es gibt einen Bereich, der sehr unklar ist, in zwei Punkten bei Lebensgemeinschaften, vor allen Dingen, wenn diese auseinandergehen. Wie schaut das mit dem Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder aus? Und dann natürlich auch die Fragestellung finanziell und so weiter und so fort. Wie schaut das eigentlich aus? Nun, es ist eine sehr spannende Frage. Nun, in der Kirche wäre es keine so spannende Frage, weil Kirche so alt ist, dass sie sich daran erinnert, dass es ganz, ganz viele verschiedene Eheformen gibt. Es gab immer die Form der Ehe aus Gewohnheit. Zum Beispiel im angelsächsischen Recht, soweit mir bekannt, ist es zumindest in einigen Bundesstaaten der USA so, dass einfach eine Lebensgemeinschaft, die 10 Jahre gedauert hat, ist eine Ehe. Also ist vollkommen juristisch gleichgestellt. Ehe aus Gewohnheit hat es immer gegeben und natürlich gibt es die Ehe aus Gewohnheit sozusagen am Anfang. Irgendwann einmal sind Leute zusammengekommen und die waren dann zusammen, die haben irgendwo irgendein Dörfel halt in einer Hütte zusammengelebt und war eh klar, dass die jetzt ein Ehepaar sind. Da gab es wahrscheinlich gar keine Rituale. Dann später entwickeln sich eben die Rituale der Hochzeit, deren Sinn und Zweck wiederum ganz klar ist, das ganze Dorf muss dabei sein, die öffentliche Demonstration. Dann gibt es eben Eherechte. Unglaublich spannend, nebenbei bemerkt, in der Rechtshistorie, solange die Frauen das Reden hatten, war das Eherecht eine sehr lockere Sache. Scheidungen waren jederzeit möglich und die Kinder kehren einfach sowieso der Frau und der Mann kann sie schleichen. Wie dann das Patriarchat, also die Männerherrschaft, besser gesagt die Herrschaft der Väter begonnen hat, wird das Eherecht immer kompliziert und immer komplizierter, um dann also dieses Chaos zu erreichen, das es heute gibt, wo sich überhaupt keiner mehr irgendwie auskennt. Also zumindest der normale Mensch nicht dafür, aber halt Scheidungsanwälte richtig reich werden können. Ist das für uns ein Problem? Nun, an sich allgemein christlich nein, sondern Ehen konstituieren sich generell in der ganzen christlichen Kirche spannenderweise dadurch, dass zwei Leute zueinander sagen, ich nehme dich zur Frau, ich nehme dich zum Mann. Die Fragestellung, die jetzt die evangelische Kirche vertritt, die Position ist, dies muss auch bitte öffentlich geschehen, weil die ganze Gesellschaft ein Recht darauf hat, das zu wissen. Im römisch-katholischen Bereich ist es nicht so. Die sagen einfach, wenn die zwar das sagen, sind die verheiratet und Ruhe ist. Wir sehen hier zwei völlig verschiedene Ansätze, die in Wirklichkeit komplett gleich sind. Konstituieren tun sich Ehen immer durch die gegenseitige Annahme als Ehemann und Ehefrau. Im evangelischen ist nur halt eine modernere Form. Die Öffentlichkeit hat ein Recht, es zu wissen. Nun, natürlich geht es in diesem Diskurs, der heute losgebrochen ist, um ganz, ganz andere Fragestellungen, nämlich um die finanziellen Fragestellungen. Über weiteste Strecken sind sozusagen alle Nachteile der Ehe zumindest längst ins österreichische Recht eingegangen. Das heißt, die gegenseitige Beistandspflicht ist nicht ausformuliert, aber fast da. Zum Beispiel Sozialzuwendungen und so weiter und so fort werden erst gezahlt, wenn die Finanzkraft des zum Beispiel gesunden Lebenspartners aus ist. Und jetzt ist natürlich was Spannendes, wenn alle Nachteile längst im Gericht drinnen sind, so würde man theologisch sagen, aus Gründen der Gerechtigkeit, dann müssen natürlich auch die Vorteile da sein. Ob Menschen zueinander Ja sagen oder nicht, ist nicht Angelegenheit zunächst einmal der Öffentlichkeit, sondern etwas vollkommen Privates. Aber, und so evangelisch bin ich, sie sollen bitte die Ehrbarkeit haben, es nach außen zu verkünden. Aus sehr, sehr vielen einfachen Gründen, zum Beispiel aus dem Grund, dass man weiß, hey, erst ist das jetzt eine fesche Frau, die spreche an, hey, die trägt ja einen Ehering, also los ist. Das ist eine Ehrbarkeit. Das ist eine Klarheit. Das sollte doch verkündet werden. Ob es jetzt in den traditionellen Formen sein muss, dass Leute also unbedingt auf ein Standesamt gehen, was reicht? Wir sehen damit aber nur einen gesamtgesellschaftlichen Trend, dass unsere Lebensformen und ja auch das so, wie wir uns nach außen präsentieren, immer schwieriger werden einzuschätzen für unser Umfeld. Das ist das völlig Eigenartige und das ist das, was auch viele Menschen heute so überfordert. Es geht bei meinem Podcast sehr, sehr oft um Überforderung aus dem einfachen Grund, weil halt die Dinge immer komplizierter werden und das werden sie wirklich. Einfaches Beispiel, in der Bundesstaat Utah wurde nur in die Union der nordamerikanischen Staaten, besser bekannt als USA, aufgenommen, als die Mormonen gesagt haben, sie sagen, es gibt keine Vielehe mehr, ein Mann und viele Frauen, Polygamie. Das hat sehr lang gehalten, bis jetzt, wo die Leute nicht mehr den gesellschaftlichen Drang spüren, öffentlich zu heiraten. Das heißt, wir haben heutzutage wieder ganz, ganz viele Mormonen. Da gibt es einen Rekord heute, glaube ich, einen Typen, der lebt mit 70 Frauen zusammen. Aber er geht halt mit keiner einzigen zum Standesamt. Rechtlich kannst du dagegen nichts tun. In Wirklichkeit ist es natürlich eine Auflösung dieser Sache, die die Mormonen damals gesagt haben, okay, diese Vielweiberei schaffen wir ab. Kannst juristisch nichts dagegen tun. Kannst niemanden irgendwelche Vorschriften machen, mit wem der wie zusammenleben soll. In der Tat kann man das nicht. Die Fragestellung ist eine ganz andere. Die Fragestellung ist, welche Verantwortung übernehmen wir für einen anderen Menschen? Und das ist der Punkt, an dem es spannend wird. Ehe hat sehr, sehr wenig in der historischen Entwicklung mit unserem heutigen romantischen Bild der Liebesheirat zu tun. Aber hat sehr, sehr viel damit zu tun, dass man füreinander Verantwortung übernimmt und natürlich auch für gemeinsame Kinder, angeheiratete Verwandte etc. etc. Es ist ein Schritt in die Verantwortung. Und es ist natürlich typisch für unsere Zeit, dass alle Verantwortungen einfach abgelehnt werden. Der Papa wird schon richten, heißt ein ganz altes, sehr, sehr bekanntes Lied, eigentlich Chanson, österreichischer Provenienz. Ja, der Papa wird schon richten. Der Papa ist in Österreich immer der Staat, am besten noch durch einen Habsburger verkörpert. Der Papa wird schon richten. Ich selbst habe keine Verantwortung. Nun, die Verantwortungsübernahme ist das Zentrale des christlichen Eheverständnisses. Das meint dieses in guten wie in bösen Tagen. Und dort setzt in Wirklichkeit die Problematik an. Dort setzt sie an, ob etwas rechtlich geregelt werden kann, wozu die Menschen anscheinend nicht mehr bereit sind. Wenn Trauungsformeln nur noch lauten können, und es gab allen Ernstes eine Kollegin, die habe ich mal getroffen, die englische Pfarrerin, die hat gesagt, ja, sie fragt die Leute immer, ob die wirklich das sagen wollen, bis dass du tot und scheidet, oder ob sie das weglassen wollen. Und wenn die Leute sagen, na, das ist uns ein bisschen sehr lang so, gerade bei jüngeren Leuten auch irgendwie verständlich, hoffentlich nur sehr lang, dann lasst sie das weg. Das geht nicht. Das geht nicht. Das leistet nur Vorschub einer Haltung, die sich eben der Verantwortung zunächst einmal für das eigene Leben und für das Leben eines anderen Menschen natürlich, einiger ganzen Schüppels, andere Kinder, wenn man viele Kinder hat zum Beispiel, Menschen, wenn man viele Kinder hat, entziehen will. Rechtlich geregelt kann nicht werden, wozu Menschen nicht mehr bereit sind. Wie sehr man verheiratet ist, hängt nicht so sehr von äußeren Ritualen und Unterschriften ab, sondern von der grundsätzlichen und fundamentalen Bereitschaft der Verantwortungsübernahme. Dann ist natürlich das andere, das Öffentliche, ganz, ganz wichtig. Aber wenn es Menschen und immer mehr Menschen gibt, die halt sagen, na gut, wir probieren's halt, vielleicht geht's gut, das ist nicht ausreichend für ein christliches Ehebild und witzigerweise haben wir kein anderes als ein christliches Ehebild. Alle anderen Ehebilder anderer Kulturen laufen völlig anders, eh schon klar, zum Beispiel, wenn es keine Zweiergemeinschaft ist, sondern Dreier, Vierer, Fünfer, Sechser, 23er Lebensgemeinschaften, das hat natürlich mit dem Christlichen nichts zu tun, aber wirklich absolut nichts zu tun. Wir sehen an dieser Geschichte eines, was nicht in den Herzen und Seelen der Menschen drinnen ist, was sich Menschen nicht erarbeitet haben als seelische Fähigkeit, an diesem Beispiel eben die Fähigkeit der Verantwortungsübernahme fürs eigene und andere Leben, das kann das Recht nicht erzwingen. Und es ist natürlich eine ganz spannende Beobachtung, dass wir heutzutage alles verrechtlichen müssen. Vielleicht aus dem einfachen Grund, weil so wenige Menschen die Dinge in ihrem Herz, ihrer Seele, ihrem Verstand, ja sogar in ihrem Leib sich erarbeiten. Nur dann hilft's heute auch nichts. Einen wunderschönen gesegneten Freitagabend euch allen.